HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Die Häscher kommen am frühen Abend. Eine Bürgerwehr in Berlin-Wilmersdorf hat Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg aufgespürt.
Er habe Henriette Reker nicht töten wollen, sondern mit dem Attentat nur ein Zeichen gegen die aus seiner Sicht verfehlte Flüchtlingspolitik in Deutschland setzen wollen.
Nach bisherigen Erkenntnissen haben mindestens 3 Männer Magnitz nach einer Veranstaltung in Bremen attackiert und niedergeschlagen.
Die Polizei geht von einem politisch motivierten Anschlag aus.
Wenn man eine Partei ausgrenzt, die demokratisch gewählt ist, dann entstehen Schlägerbanden, die den Versuch machen, gewaltsam das durchzusetzen, was sonst nur sprachlich durchgesetzt wird.
Also Herr Gauland, der hat gute Nerven. Die Partei, die für Ausgrenzung zuständig ist in dieser Republik, das ist die AfD.
Ja, wir haben eine gewisse Verrohung der politischen Sprache.
Dass so ein bisschen die Stimmung erzeugt wird, das darf man jetzt. Ein Tabu wird gebrochen.
Wenn sich gesellschaftliche Situationen zuspitzen und wenn immer aggressivere Töne gebraucht werden, dann gibt es eben Leute, die zur Tat schreiten.
Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Das hat die Kommunistin Rosa Luxemburg gesagt, bevor sie morgen vor 100 Jahren ermordet wurde. Von Leuten, die diese Freiheit nicht respektierten. Die erste Demokratie auf deutschem Boden steckte damals noch in den Kinderschuhen. Aber wie schwierig es nach wie vor für viele Menschen ist, die Freiheit des Andersdenkenden zu respektieren, weil sie entweder nicht dazu bereit sind oder weil es sie zu viel Überwindung kostet, das zeigt sich heute mehr denn je, gerade auch am Auftreten der AfD und am Umgang mit ihr. Pöbeleien in und außerhalb von Parlamenten scheinen immer mehr zum guten Ton zu gehören. Und gerade politische Mandatsträger leben gefährlich, werden bedroht oder attackiert. Nun hat ein physischer Angriff auf einen AfD-Politiker Vertreter anderer Parteien dazu gebracht, sich vor ihren politischen Gegner zu stellen, weil Gewalt eben niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein soll. Dieser Angriff hat aber auch AfD-Politiker dazu gebracht, ihren Parteifreund als Märtyrer zu inszenieren. Gewalt in der Politik wird immer wieder auch zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Und auch wenn nicht alle Statistiken sagen, dass die physische Gewalt in der Politik in letzter Zeit zugenommen habe, so ist auch unter Politikern ein verbales Wettrüsten zu beobachten. Eine Entwicklung, die von Hass und Feindseligkeit in unserer Gesellschaft zeugt und daraus kann allemal Gewalt entstehen. Ausweitung der Kampfzone, Gewalt in der Politik, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. An einem Tag übrigens, an dem der Bürgermeister der polnischen Stadt Danzig nach einem Attentat gestorben ist. Über Motive und Hintergründe dieses Attentats ist noch zu wenig bekannt, um es mit letzter Gewissheit politisch einordnen zu können. Und wir werden uns in dieser Sendung auch auf politische Gewalt in Deutschland konzentrieren. Beginnen wir mit einem politischen Mord, der auch nach 100 Jahren noch viele Menschen beschäftigt. Mit dem Mord an Rosa Luxemburg. Marius Kaller erzählt uns mehr über ihr Leben und Sterben.
Rosa Luxemburg war eine glühende Rednerin. Zeitzeugen oder auch ihr Biograf Ernst Pieper beschreiben die Wirkung, die dabei von ihr ausging.
Rosa Luxemburg war eine charismatische Persönlichkeit. Schon ihr erster öffentlicher Auftritt im August 1893 in Zürich erregte großes Aufsehen. Damals war die 22-jährige Studentin noch völlig unbekannt. Aber wer miterlebte, wie diese kleine Person, die auf einen Stuhl steigen musste, um sich Gehör zu verschaffen, darum kämpfte, am Kongress der Sozialistischen Internationale als Delegierte teilnehmen zu können, dem blieb ihre Erscheinung im Gedächtnis.
Einer ihrer letzten Auftritte als 47-jährige Führerin der deutschen Arbeiterbewegung im Januar 1919 muss mindestens ebenso denkwürdig gewesen sein. Unter den Teilnehmern war auch einmal Waldemar Pabst, Hauptmann der rechten Freikorpsverbände. Er war mit seiner Truppe Gleichgesinnter in Berlin angekommen, um militärisch und mit Gewalt gegen die revolutionären Arbeiter vorzugehen. Historischen Quellen zufolge war gerade Pabsts Verband einer derjenigen, die noch voll Einsatz und kampffähig von der Front zurückgekehrt waren. In Berlin unterstand er dem Sozialdemokraten Gustav Noske, der wie Pabst vor Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts Aktivitäten Angst hatte. Inwieweit die führenden Sozialdemokraten Ebert und Noske an den Morden an Liebknecht und Luxemburg direkt beteiligt oder zumindest gut informiert waren, ist nicht ganz genau zu rekonstruieren. Sicher ist jedoch die Verhaftung der beiden Revolutionäre am 15. Januar und ihre Verbringung in das Berliner Hotel Eden, in dem der Freikorpsmann Pabst sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Anhand eines Fotos konnte Papst Rosa Luxemburg, die sich weigerte, ihren Namen zu bestätigen, identifizieren. Der Historiker Klaus Gietinger hat ihre letzten Minuten anhand von Quellen und Aussagen der Beteiligten rekonstruiert.
Der Freikorpsmann Vogel ließ Rosa Luxemburg voraus durch die eingehackte Drehtüre gehen. Runge versetzte ihr einen heftigen Schlag mit dem Gewehrkolben. Bewusstlos stürzte sie nach hinten über, verlor einen Schuh und ihre Handtasche. Am Boden liegend erhielt sie einen zweiten Schlag Runges. Sie wurde zum Auto geschleppt und hineingeworfen.
Die Fahrt währte nur wenige Minuten. Vom Hotel drei Straßenkreuzungen entfernt lag bereits der Landwehrkanal. Doch lebend kam Rosa Luxemburg dort nicht mehr an. Etwa 40 Meter vom Hotel Eden entfernt fiel bereits ein Schuss, der laut Obduktionsbericht
links vor dem Ohr eintrat und auf der gegenüberliegenden Seite etwas tiefer austrat, der aus unmittelbarer Nähe abgefeuert wurde und zu einer Sprengung der Schädelgrundfläche und einer Durchtrennung des Unterkiefers führte.
20 Jahre später wollte Alfred Döblin, im Exil und geflohen vor den Nazis, herausfinden, wie es zu ihrer Herrschaft kommen konnte. Er schrieb seine Romantetralogie November 1918 und erzählte darin ausführlich die Kooperation von präfaschistischen Freikorpsverbänden und der SPD-Führung um Ebert und Noske. Und Döblin hat keinen Zweifel daran, dass diese Kooperation von SPD, Militär und Freikorps die Ursünde der Weimarer Republik war. Für Döblin war die faschistische Gewalt von SA und SS die Fortsetzung derjenigen, die die Freikorps und der Bluthund Noske 1918 und 19 nach Berlin gebracht hatten.
Soweit also der historische Rückblick des Kollegen Marius Kaller. Den Begriff Bluthund hat der Sozialdemokrat Gustav Noske übrigens in seinen eigenen Memoiren gebraucht, bezogen auf sich selbst und in der Formulierung »Einer muss den Bluthund machen«. Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Nach Ansicht des Schriftstellers Alfred Döblin sei die faschistische Gewalt von SA und SS Fortsetzung der Gewalt gewesen, die die Freikorps und Gustav Noske nach Berlin gebracht hätten, haben wir gerade gehört. Teilen Sie aus heutiger Sicht diese Einschätzung?
Also was die Freikorps anbetrifft, ist das sicherlich so. Das ist auch in der personellen Kontinuität ganz zweifellos so, dass relativ viele nachmalige SA-Führer vorher in den Freikorps gewesen sind. Was allerdings die Verwicklung der Sozialdemokratie darin anbetrifft, das ist eine sehr viel schwierigere Geschichte. Ebert hatte mit dem Chef der vierten obersten Heeresleitung, dem General Gröner, ein Abkommen geschlossen, das vorsah, dass Reichswehreinheiten die Sicherheit der neuen politischen Ordnung mit Ebert zunächst als Reichskanzler, zum Reichspräsidenten wurde er erst später gewählt, sicherstellen sollte. Das war aber nicht zu machen, weil sich die nach Berlin und überhaupt nach Deutschland zurückgekehrten Reichswehreinheiten, Einheiten des kaiserlichen Heeres, einfach auflösten. Nicht? Die meisten Soldaten sind weggegangen und was dann blieb, waren Leute, die entweder vom Krieg noch nicht genug hatten oder die ihn in anderer Weise als Bürgerkrieg fortführen wollten. Und letzten Endes war dann der Rat der Volksbeauftragten mit Ebert an der Spitze darauf angewiesen, mit diesen Gruppierungen in irgendeiner Weise eine Stabilität herzustellen, die sich aus heutiger Sicht sicherlich falsch gesehen, aber in den Köpfen der damaligen Akteure wohl plausibel gespeist hat aus der Vorstellung, eine Entwicklung wie in Russland im Jahr zuvor zu verhindern.
Bei alledem darf man ja auch nicht vergessen, dass Rosa Luxemburg bis zum Jahre 1917 Sozialdemokratin gewesen ist. Der Bruch zwischen ihr und ihrer damaligen Partei kam dann dadurch zustande, dass die SPD ja den Kriegskrediten zugestimmt hat. Seitdem schienen Welten zwischen Luxemburg und ihren Genossen einerseits und der SPD andererseits zu liegen. In welchen verschiedenen Welten lebten diese beiden Lager?
Naja, die Geschichte der Sozialdemokratie im Kaiserreich, also eigentlich bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, ist auch dadurch bestimmt, dass sehr unterschiedliche Gruppierungen letzten Endes durch ein repressives System, in dem klar war, dass die Sozialdemokraten nicht an die Macht kommen würden, zusammengehalten wurden. Und in dem Augenblick, wo sich das auflöste, also sagen wir mal ab dem September, Oktober 1918, war dann überhaupt nichts mehr zusammenzuhalten. Eigentlich schon 1917, Sie sprachen das an mit der Trennung der USPD von der Mehrheitssozialdemokratie, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Transformation der kaiserlichen Gesellschaft stattzufinden habe. Und insofern wurden aus vorherigen Parteifreunden nunmehr erbitterte politische Gegner.
Die Tatsache, dass Rosa Luxemburg ermordet wurde, lädt dazu ein, sie als Heldenfigur zu sehen, vielleicht auch zu stilisieren, wobei man ja von dem gewaltsamen Tod eines Menschen nicht notwendigerweise auf die Qualität seines politischen Handelns schließen kann. Für welche Politik steht denn Rosa Luxemburg?
Naja, auf der einen Seite ist sie diejenige, die diesen gerne zitierten Satz, die Freiheit sei immer die Freiheit des Andersdenkenden, gesagt hat, was sicherlich auch ihre sonstige Distanz zur bolschewistischen Politik erklärt. Und dabei bleibt freilich offen, wie sie sich vorgestellt hat, dass eine Gesellschaftsveränderung durchgeführt wird. Sie hat also durchaus in ihren Texten revolutionäre Gewalt legitimiert, die aber immer als Gegengewalt gegen reaktionäre Gewalt dargestellt. Und ansonsten hat man dann später gesagt, naja, es ist halt eine Theorie der Spontaneität, die Rosa Luxemburg entworfen hat. Das heißt letzten Endes, sie hat sich über taktische Fragen nicht sehr viele Gedanken gemacht und bleibt dort auch offen. Sie legitimiert revolutionäre Gewalt dort, wo sie die Konterrevolution zurückwirft. Und ansonsten ist sie sicherlich eine ausgesprochen sprachsensible, aber auch inhaltlich sensible Frau.
Noch kurz zum Schluss, Herr Professor Münkler, wie sehr wirken Rosa Luxemburg und ihre Ermordung noch in die heutige politische Kultur hinein im Hinblick auf die SPD und die Partei Die Linken und auf das Verhältnis der beiden Parteien zueinander?
Ja, also die Sozialdemokratie hat jenseits ihrer intellektuellen Traditionen sicherlich mit Rosa Luxemburg nicht mehr viel zu tun. Nicht? Karl Liebknecht genauso wenig, wiewohl das der Sohn eines der Parteigründer gewesen ist. Das ist bei der Linken ein bisschen anders. Das hat zu tun mit der Geschichte der SED und der Verpflichtung gewissermaßen. Also Märtyrer heißt sozusagen, der Rosa Luxemburg habe ich es gelobt und geschworen. Deren Martyrium verpflichtet mich als jungen Kommunisten sozusagen auch mein Leben, meine Gesundheit, alles daran zu setzen für diese große Sache. In dem Sinne ist sie instrumentalisiert worden. Das endet 89. Das gibt auch keine Tradition, die darüber hinausläuft. Aber das, was gewissermaßen bis dahin stattgefunden hat, wiederholt sich bis heute als Folklore.
Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank. Wie vorhin schon erwähnt, hat sich der Schriftsteller Alfred Döblin literarisch mit Leben und Tod von Rosa Luxemburg beschäftigt und mit Leben und Tod ihres Mitstreiters Karl Liebknecht. Der dritte Band seiner Tetralogie November 1918 trägt den Titel Karl und Rosa. Und der folgende Auszug beginnt unmittelbar nach der Erschießung von Karl Liebknecht.
Das Auto war am Hotel vorgefahren. Sie hatten Karl abgeladen und stiegen aus. Sie waren guter Laune. Die zweite Fuhre sollte kommen. Sie gaben den Posten einen Wink. Die Posten ließen Rosa vorausgehen. Der Leutnant V. führte sie aus dem Hotel. Die Tür hatte sie passiert. Da standen draußen mehrere Soldaten und rechts stand einer allein und vor den anderen und auf den musste sie den Blick richten. Der Soldat mit dem jungen roten Gesicht unter dem Stahlhelm erwartete sie. Das Gewehr vor sich am Boden, beide Hände am Lauf. Er war untersetzt, semmelblond und hatte einen kleinen Schnurrbart. Und auf der rechten Wange, gerade über den Backenknochen, senkte sich eine blutrote, strahlige Narbe wie ein Trichter ein. Es war der Jäger Runge, der es in seinem Leben noch keinem recht gemacht hatte. Aber diesmal tut er es. Er hebt sein Gewehr beim Lauf und schwingt es hoch und lässt den Kolben wie einen Hammer auf ihren Schädel niederfallen. Da verändert sich sein Gesicht. Es wird undeutlich und breiter, mächtig und schwarz. Hoch wirbelt er auf. Er steht als eine düstere Wolkenmasse vor einem strahlenden, hellen Hintergrund. Nur seine Umrisse sind zu erkennen und der scharf geschnittene Mund, um den ein zynisches Lächeln spielt. Die weit offenen, erstorbenen Augen des Hochmuts und die furchtbaren Armmuskeln. die eisernen Schultern, der gefallene Engel des Hasses, der in ihre Haare greift und sie zerrt. Sie speit ihm in sein tyrannisches Gesicht. Sie sucht sich loszureißen und schreit ihm ihren Abscheu entgegen. Du hast keine Macht über mich.
Ausweitung der Kampfzone, Gewalt in der Politik. Sie hören den Tag in HR2 Kultur am Vorabend des 100. Todestages von Rosa Luxemburg und ziemlich genau eine Woche nach dem tätlichen Angriff auf den AfD-Politiker Frank Magnitz. Ein Angriff, der polizeiliche Ermittlungen und politische Diskussionen nach sich zog, wobei aber die Diskussionen bislang sehr viel mehr Blüten getrieben haben als die Ermittlungen. Von beidem berichtet nun meine Kollegin Claudia Sauter.
War die Attacke auf den 66 Jahre alten Bundestagsabgeordneten der AfD, Frank Magnitz, politisch motiviert? Diese Interpretation drängte sich schnell auf, zumal Magnitz selbst die Deutung vorgab, es sei ein Mordanschlag gewesen, der die Handschrift von Linksextremisten trage. Die AfD behauptete, Magnitz sei am vergangenen Montag im Innenhof des Bremer Theaters mit einem Kantholz niedergeschlagen worden. Auch die Bremer Polizei ging noch am Tatabend wegen der AfD-Mitgliedschaft des Opfers von einer politischen Motivation aus. Am Tag danach verurteilten alle Parteien den Angriff auf Magnitz. Gewalt dürfe niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, so der Tenor. Seit aber die Bremer Polizei ein Überwachungsvideo vom Tatort veröffentlichte, hat sich die politische Debatte verschoben. Es war kein Mordversuch, aber gefährliche Körperverletzung, so die Bremer Staatsanwaltschaft. Für die AfD geht es jetzt um die Deutungshoheit. Kantholz hin oder her, die gesamte Partei sei Opfer des politischen Umgangs mit der AfD. Alexander Gauland ging in die Offensive.
Das haben Sie jetzt davon. Wenn man eine Partei ausgrenzt, die demokratisch gewählt ist, dann entstehen Schlägerbanden, die den Versuch machen, sozusagen gewaltsam das durchzusetzen, was sonst nur sprachlich durchgesetzt wird.
Sie, damit sind offenbar die anderen Parteien im Bundestag gemeint. Die SPD, die Grünen, die Linkspartei, die CDU, alle, die sich nach dem Angriff auf Frank Magnitz öffentlich und eindeutig von der Tat distanziert hatten. Vizekanzler und SPD-Mitglied Olaf Scholz fühlte sich jedenfalls angesprochen und hat AfD-Parteichef Alexander Gauland sofort entgegengehalten.
Das ist Kokolores, völliger Quatsch. Das weiß auch jeder, das weiß auch Herr Gauland. Klar ist, Gewalt ist völlig unakzeptabel. Das, was da passiert ist, darf nicht stattfinden. Das verdient unsere ganze Empörung. Und die staatlichen Organe müssen das aufklären und werden das sicher auch.
Nach Recherchen des Spiegels hat der verletzte AfD-Bundestagsabgeordnete Magnitz noch im Krankenwagen die Sanitäter gebeten, ein Handyfoto von ihm zu machen und danach auch weitere in der Notaufnahme. Die AfD verbreitete sie rasch, auch weil es schockierende Bilder der klaffenden Kopfwunde des Verletzten sind. Auch als Magnitz 2 Tage später aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Die Bilder zirkulieren seither in den sozialen Medien. Auf dem AfD-Parteitag sagte Jörg Meuthen am Wochenende in Riesa, es ist egal, ob ein Kantholz eingesetzt wurde oder nicht, das war ein Attentat. Und Attentate auf Politiker lassen sich instrumentalisieren. Juristisch macht es allerdings sehr wohl einen Unterschied, ob der Angriff auf den Bremer Bundestagsabgeordneten ein Mordversuch war oder gefährliche Körperverletzung. Noch ist kein Verdächtiger gefasst worden. Nach den auf dem Bremer Überwachungsvideo zu sehenden 3 Personen wird gefahndet. Sie könnten Auskunft geben über ihre Motive. Ging es tatsächlich darum, einen AfD-Mann niederzuschlagen? War es eine politisch motivierte Gewalttat? Ein Bekennerschreiben des sogenannten antifaschistischen Frühlings ist auch auf einer Webseite aufgetaucht. Fachleute haben aber erhebliche Zweifel an seiner Authentizität.
Eine Woche nach dem tätlichen Angriff auf den AfD-Politiker Frank Magnitz hat meine Kollegin Claudia Sauter den Stand der Ermittlungen und den Stand der politischen Debatte zusammengefasst. Dass diese Debatte sehr rege war und ist, scheint allerdings wenig verwunderlich, denn in unserer politischen Kultur gilt nun einmal der Grundsatz, dass Gewalt kein Mittel politischer Auseinandersetzung sein darf. Und dementsprechend ist jede Gewalttat, die tatsächlich oder mutmaßlich politisch motiviert ist, sofort ein Thema und ein Anlass, sie zu verurteilen oder auch zu instrumentalisieren. analysieren und sich überdies Gedanken darüber zu machen, welche Schlüsse und Konsequenzen man aus solchen politischen Gewalttaten ziehen kann. Dr. Jürgen Lang, Politikwissenschaftler, Publizist, Politikberater und leitender Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Guten Abend.
Guten Abend.
Wenn man sich die deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre anschaut, lässt sich dann feststellen, dass es immer wieder Wellen verstärkt auftretender politischer Gewalt gibt?
Mit Sicherheit 100 Jahre, das heißt ja Ende des Ersten Weltkriegs, also Weimarer Republik, da war Gewalt zwischen links und rechts vor allem in der Anfangs- und in der Endzeit an der Tagesordnung. Fast jede Partei hatte ja ihren paramilitärischen Verband. Das ist etwas, was wir heute nicht mehr kennen, wirklich lange her. Wenngleich einige bereits das Gespenst Weimar wieder an die Wand malen. Ich rate da allerdings ein bisschen zu Gelassenheit. Auch die Weimarer Republik ist ja letztendlich nicht an der politischen Gewalt, sondern an ganz anderen Faktoren zugrunde gegangen. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg in der Geschichte der Bundesrepublik bleiben drei große, zum Teil ganz unterschiedliche Gewaltwellen in Erinnerung. Da ist zu einmal der Terrorismus der RAF Ende der 60er bis Ende der 70er Jahre, zum Teil auch bis in die 80er Jahre hinein, der sich ja gegen die Repräsentanten des Staates gerichtet hat. Und zum Zweiten dann die furchtbaren Anschläge gegen tatsächliche oder vermeintliche Ausländer in den 1990er Jahren und dann eben der zu spät entdeckte Terrorismus des NSU, der ja ebenfalls bekanntlich auf Migranten abgezielt hat.
Sie haben vorhin gesagt, dass die RAF sich als linksterroristisch betrachtete und gegen Leute agiert hat, die eine Verantwortung im Staat oder eine besonders mächtige Position in der Gesellschaft innegehabt haben. Aber das kann ja durchaus auch zum Feindbild rechter Gewalttäter werden, wenn sie diese Repräsentanten des Staates als Repräsentanten eines angeblich linken Systems wahrnehmen. Insofern ist das fast austauschbar.
Das ist nur zum Teil austauschbar. Also die rechte Gewalt ist nicht direkt staatsfeindlich, sondern es geht gegen vermeintliche Eliten. Also es wird unterstellt, dass es korrupte Eliten geben, die praktisch im Gegensatz zu dem aufrechten, gutgesinnten Volk stehen. Das ist nicht unbedingt identisch mit dem Staat. Diese Eliten haben den Staat zwar okkupiert, aber es geht anders als beim Linksextremismus nicht gegen den Staat an sich.
Gibt es denn bestimmte Faktoren, die dazu führen, dass mehr Leute zum Mittel der politischen Gewalt greifen, als das vielleicht in den Jahren und Jahrzehnten vorher passiert ist?
Ja, das sind allerdings subjektive Faktoren, wie zum Beispiel eine Krisenerfahrung, das Gefühl von den angeblichen Eliten beziehungsweise auf der linken Seite dann herrschenden Klassen nicht ernst genommen zu werden. Da muss es aber immer jemanden geben, der diese subjektiven Faktoren auch politisch auflädt quasi. Von selbst hat sich der Volkszorn noch nie in der Geschichte in Gewalt entladen. Es braucht also immer einen Demagogen, der praktisch diese Gewalt auch schürt.
Sehen Sie denn, dass solche Faktoren gerade jetzt besonders virulent sind, im Moment besonders gegeben?
Da muss man die AfD ansprechen, die ja sich auf Carl Schmitt beruft. Das war einer der Theoretiker in der Weimarer Republik der konservativen Revolution. Der wurde später dann als Hitlers Hofjurist bezeichnet, der ein ganz klares Freund-Feind-Bild konstruiert hat. Und genau darauf legt es auch die AfD an. Sie will die Gesellschaft polarisieren, links gegen rechts, aber auch oben gegen unten. Und zusätzlich betreibt die Partei eine Entwertung von Moralvorstellungen, die eben auf Freiheit, Gleichwertigkeit und Fairness basieren. Und alles das führt eben dazu, dass die Gewaltneigung erstmal auf verbaler Ebene auch bei den Menschen zunehmen kann, von denen man eigentlich annimmt, dass sie gegen jede Art von Extremismus immun sind. Man braucht da zum Beispiel nur Björn Höcke anzuschauen, der ganz klar sagt, die AfD ist für ihn nur ein, sagen wir mal, friedliches Mittel, die Gesellschaft umzustürzen und zwar radikal umzustürzen und zu verändern. Und wenn das eben nicht reicht, dann wird in diesen Kreisen auch das Wort Bürgerkrieg und so weiter in den Mund genommen.
Welche Folgen hat denn Ihrer Ansicht nach die Zunahme politisch motivierter Gewalt für einen Staat und eine Gesellschaft? Gibt es da Erfahrungswerte, was aus einem Staat und einer Gesellschaft wird, indem die politische Gewalt zunimmt?
Was zunächst einmal Schaden nimmt, ist der antiextremistische Konsens in der Gesellschaft. Das liegt auch an manchen Medien, die den Eindruck verstärken, dass Gewalt fast ausschließlich von rechts geübt wird. Da sprechen die Statistiken ja eine ganz andere Sprache. Nach wie vor genießt Gewalt von links eben einen moralisch höherwertigen Status als Gewalt von rechts. Und eine solche Sondermoral ist dem Zusammenhalt der Gesellschaft nicht gerade förderlich. Also in einer Demokratie sollten wir schauen, dass man sich wirklich von Extremismus aller Richtungen gleichwertig abgrenzt.
Zu den Statistiken werden wir in der Sendung noch kommen und auch über die unterschiedlichen Legitimationsversuche von rechten und linken Gewalttätern in der Politik. Der Bundespräsident, Herr Lang, hat ja im Mai letzten Jahres mehrere Kommunalpolitiker empfangen, um über Gewalt gegen Mandatsträger zu sprechen. Und er hat anschließend bezogen auf diese Gewalt gesagt, wenn wir diesen Trend nicht brechen, wird es immer schwieriger, Menschen zu finden, die bereit sind, in den Kommunen Verantwortung zu übernehmen. Könnte es tatsächlich so sein, dass das, was Schaden leidet durch politische Gewalttaten, die Bereitschaft ist, sich politisch in Ämtern zu engagieren?
Ja, also auf kommunalpolitischer Ebene auf jeden Fall. Es gibt ja zahlreiche Beispiele für Übergriffe auf Kommunalpolitiker, die teilweise im kriminellen Bereich verortet sind, teilweise auch politischen Anlass haben. Also was der Bundespräsident da perhorisiert, das ist, kann durchaus Realität werden. Man hat ja das Gefühl, die ganze Gesellschaft hat die Hemmschwelle abgesenkt. Es werden Sanitäter angegriffen, Feuerwehrleute, Kommunalpolitiker. Das ist ja teilweise nicht unbedingt politisch, aber es ist so ein Frust, der sich da angestaut hat. Und man glaubt, bei jeder Kleinigkeit dann eben gewalttätig zu werden. Das ist eine ungute Entwicklung.
Dr. Jürgen Lang, Politikwissenschaftler, Publizist und leitender Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Vielen Dank. Ausweitung der Kampfzone, Gewalt in der Politik, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute Abend genannt, denn morgen jährt sich zum 100. Mal die Ermordung der kommunistischen Politikerin Rosa Luxemburg. Ein Ereignis, das der Schriftsteller Alfred Döblin 20 Jahre später literarisch verarbeitet hat, in Band 3 seiner Tetralogie November 1918.
Da holt der Soldat, die Beine breitgestellt, schon zum zweiten wuchtigen Hieb aus. Er schwingt den Kolben über sich und schmettert ihn über ihren Schädel mit solcher Wucht, dass es kracht und sie wie ein gefälltes Tier zugleich mit dem Kolben zu Boden geht. Wie ein Sack liegt sie da und bewegt sich nicht mehr. Er nimmt sein Gewehr wieder an sich, dreht es und prüft es, ob nicht das Holz gesprungen ist. Er nickt den beiden anderen zu, die sich über den schwarzen, stummen Körper bücken und sagt befriedigt, es hat gehalten. Sie packten die Leblose bei Schultern und Beinen und warfen sie in den Wagen hinein. Soldaten und Offiziere stiegen nach. Surre, 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 machte der Motor. Die Räder knirschten. Der Wagen zog an. Mitternacht war vorbei. Die Soldaten hinten zogen die Beine hoch vor dem Blut, das von ihr lief und unten Pfützen bildete. Wo geht's jetzt hin? Wer weiß. Wer viel fragt, kriegt viele Antworten. Wohin? Wo es schön ist, zu Mutter Grün. Die Mutter ist nicht grün im Winter. Wo es schön ist, wo es düster ist. Vorwärts, Jäger, Tempo, mehr Gas, nächster Gang. Die blutige Rosa, die rote Sau, jetzt liegt sie da, man kann sich freuen. Das Auto rasselt und schüttelt. Die Hupe bläst und schreit die Häuserfassaden an. Scharen von Verdammten und Verruchten lockt der Lärm an. Sie hängen sich an den Wagen und hatten ihr ein Fest bereiten wollen. Sie drehen sich mit den Speichen, heulen, johlen und jauchzen in den Reifen.
Ein weiterer Auszug aus dem Romanband Karl und Rosa, den der Schriftsteller Alfred Döblin dem Leben und dem Tod von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gewidmet hat. Der letzte Akt dieses politischen Mordes bleibt noch zu erzählen. Aber wir kehren jetzt erstmal wieder in die Gegenwart zurück und zu der Frage, in welchem Ausmaß, aus welchen Richtungen und auf welche Weise heutzutage Gewalttaten gegen Politiker in Deutschland verübt werden. Dieser Frage ist mein Kollege Thorsten Schweinhardt nachgegangen.
Das Messerattentat auf Oskar Lafontaine 1990. Der Farbbeutelwurf auf Joschka Fischer 9 Jahre später, bei dem sich der Grünen-Politiker einen Trommelfellriss zuzog. Akte der Gewalt gegen Politiker gab es in Deutschland schon immer. Jedoch wurden solche Angriffe nicht als etwas Alltägliches wahrgenommen. Für die Ermittlungsbehörden wie auch die Medien galt Gewalt gegen Mandatsträger, zumindest in Deutschland, als die Ausnahme. Im Oktober 2015, einen Tag vor der Oberbürgermeisterwahl in Köln, wird die parteilose Kandidatin Henriette Reker attackiert und schwer verletzt. Ein rechtsradikal motivierter Angreifer rammt Reker ein Messer in den Hals. Im November 2017 drückt ein Rechtsradikaler dem Bürgermeister von Altena, Andreas Holstein, ein Messer an die Kehle. Der Angreifer fühlte sich von Holsteins flüchtlingsfreundlicher Politik provoziert. Gewalttaten gegen Politiker haben in den vergangenen 4 Jahren deutlich zugenommen. Gleichzeitig sinkt die Hemmschwelle, Mandatsträgern Gewalt anzudrohen und diese auch auszuüben. Beides belegen Statistiken der Innenministerien sowie der Landesbehörden. Als Auslöser für den Anstieg der politisch motivierten Gewalt ab 2015 wird vor allem die Flüchtlingskrise gesehen. Besonders in Ostdeutschland stieg daraufhin die Zahl von Übergriffen im Zusammenhang mit der Ausländer- und Asylthematik sprunghaft an. In Sachsen beispielsweise wurden 2014 lediglich 5 solcher Fälle registriert. Für 2015 weist die Statistik schon 58 Fälle aus. Die Anzahl der Angriffe auf Kommunalpolitiker hat sich demnach mehr als verzehnfacht. In Thüringen haben sich die Zahlen für den gleichen Zeitraum immerhin verdreifacht. Übrigens genau wie in Nordrhein-Westfalen. Auch für Bundesländer wie Bayern und Hessen ist in dieser Zeit ein klarer Anstieg zu verzeichnen, wenn auch nicht ganz so extrem. Die Zunahme politisch motivierter Gewaltverbrechen führt auch dazu, dass das Bundeskriminalamt ab 2016 begonnen hat, eine eigene Statistik dazu herauszugeben. Für das Jahr 2017 verzeichnet diese Statistik deutschlandweit rund 1800 Fälle von Gewalt gegenüber Mandatsträgern. Wobei anzumerken ist, dass diese Zahl auch Gewalt gegen Sachen und Einrichtungen umfasst, sowie die Androhung von Gewalt, also etwa Morddrohungen und Hassmails. Von den rund 1800 Straftaten werden etwa 800 als rechtsextrem eingeordnet. Etwa 170 Fälle seien linksextrem motivierter Gewalt zuzuordnen. Ganze 640 Fälle können allerdings keinem politischen Lager klar zugeordnet werden. Die Einschätzung des BKA ist jedoch unmissverständlich. Politische Gewalt habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Statistisch gesehen käme die Gewalt am häufigsten von rechts. Doch gäbe es auch ein nicht zu unterschätzendes Gewaltpotenzial im linksradikalen Spektrum. Auch seien immer mehr Beamte von Bundeskriminalamt und Bundespolizei damit befasst, Politiker vor Gewalttaten zu schützen. Allerdings beobachte man auch, dass im vergangenen Jahr 2018 die Zahl der politisch motivierten Gewalttaten wieder leicht zurückgegangen sei.
Soweit also Zahlen und Fakten über Gewalttaten gegen Politiker in Deutschland, zusammengetragen von Thorsten Schweinhardt. Wer Gewalttaten auf Politiker verübt, lässt dabei in der Regel nicht einfach seinem Hass freien Lauf, sondern hält seine Tat auch für politisch begründet, ja sogar für politisch legitimiert und erhebt damit den Anspruch, dass es für bestimmte politisch motivierte Gewalttaten eine Rechtsgrundlage geben könnte. Darüber habe ich heute Nachmittag mit Professor Lorenz Schulz gesprochen, außerplanmäßiger Professor am Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Universität Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, ob denn die Rechtsphilosophie tatsächlich solche Rechtsgrundlagen für politische Gewalt kennt.
Ja, das ist richtig. Wir haben sogar in unserer Verfassung Artikel 20.4 das Recht auf Widerstand, was allerdings ein absolutes Schattendasein fristet. In der Rechtsphilosophie ist die Diskussion seit der Antike virulent. Die antiken Rechtsphilosophen unterscheiden verschiedene Staatsformen, in der Regel 3, die Herrschaft des einen, der wenigen und aller. Und unterscheiden dann wiederum gute und schlechte Ausprägungen dieser Staatsform. Bei schlechten Ausprägungen wird von manchen Rechtsphilosophen ein Widerstandsrecht zuerkannt. Und diese Diskussion zieht sich dann über das Mittelalter, wo es auch zum Beispiel bei Thomas von Aquin das Widerstandsrecht gibt, in die Moderne, die unsere Verfassungstradition am meisten prägt. Also etwa für die amerikanische Verfassung ist John Locke fundamental, der kennt ein Widerstandsrecht. Für unsere Verfassung ist es eher die kantianische Tradition, in der das Widerstandsrecht entweder bestritten wird oder kleingeschrieben wird. Und heute, in der Nachkriegszeit etwa, haben wir das Problem ausgetragen, im Verbund mit der Frage, ob ziviler Ungehorsam denn Gewalteinsatz rechtfertigt. Das ist in der amerikanischen Tradition eher der Fall als in der deutschen Tradition. In der deutschen Tradition hat der Rechtsstaat, auch die Rechtsphilosophie, das Problem in der Hauptsache bei den Sitzblockaden ausgetragen in den 70er und 80er Jahren. Da ist es darum gegangen, ob das Gewalt ist, eine Sitzblockade, und ob die Gewalt gerechtfertigt sein könnte.
Sie haben vorhin das Stichwort genannt, schlechte Ausprägung einer Staatsform. Das ist ja zunächst mal, ein bisschen schwammig. Man könnte ja durchaus in einem System wie dem unseren, in einem demokratischen Rechtsstaat wie dem unseren sagen, da muss natürlich schon die Messlatte ziemlich hochgelegt werden. Eigentlich könnte man ja wahrscheinlich berechtigterweise sagen, dass in einem demokratischen System wie dem unseren außerhalb des staatlichen Gewaltmonopols tatsächlich keine Gewalt je gerechtfertigt ist. Da müsste schlechte Ausprägung dann schon eine sehr, sehr gelinde Umschreibung für das sein, was in so einem Staat dann herrschen müsste, um Gewalt überhaupt.
Das ist richtig. In unserem politischen Gemeinwesen ist das Problem auch, meine ich, relativ moderat. Allerdings, wenn Sie auf die 70er, 80er Jahre blicken mit den Sitzblockaden, da haben eben viele auch das breite Bürgertum die Ansicht vertreten, dass die Nachrüstung illegitim wäre und haben sich dann etwa vor die Einfahrten bei Mutlangen gesetzt.
Aber ist das schon Anwendung von Gewalt, sich dahin zu setzen? Ist doch vielleicht kein Unterschied.
Das hat die Rechtsprechung, wenn ich das ganz kurz resümieren darf, quasi in Paradox getrieben. Die ordentliche Rechtsprechung, Bundesgerichtshof, hat darin Gewaltausübung gesehen. Auch ohne den körperlichen Kontakt, den wir üblicherweise mit der Gewaltausübung verbinden. Das war hoch umstritten. Bei meinen Kollegen wurde das scharf abgelehnt. Und als in den 90er Jahren das Verfassungsgericht darüber zu befinden hatte, wurde vom Verfassungsgericht auch gesagt, dass Gewalt einen physischen Bezug haben muss und insofern die Sitzblockaden keine Gewaltausübung darstellen.
Wäre es denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, vielleicht sogar geboten, politische Mandatsträger, wenn sie denn in letzter Zeit besonders stark Gewalt und Gewaltandrohungen ausgesetzt sind, auch besonders zu schützen? Es gibt ja diesen Strafrechtsparagrafen 113, der regelt eigentlich den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wie der bestraft werden soll. Der ist letztes Jahr erweitert worden, schließt jetzt auch Feuerwehrleute und Rettungssanitäter ein. Sollte dieser Paragraph auf politische Mandatsträger ausgeweitet werden, wie das ja jetzt einige fordern?
Die Begründung geht dahin, dass alleine schon die Ausdehnung der Strafbarkeit, die wir kürzlich zu verzeichnen hatten unter Justizminister Maas, mit der Aufrüstung des 113, 114 sehr schwierig ist im Detail. Da haben sich viele Stimmen dagegen erhoben. Also etwa allein der Begriff tätlicher Angriff, was ist das? Das ist rechtsvergleichend gar nicht einfach zu bestimmen. Wir haben das gleiche Problem auch bei der Körperverletzung, gefährlichen Körperverletzung, die jetzt in dem Fall in Bremen ermittelt wird. Eine sehr hohe Strafdrohung bis zu 10 Jahren, dort bei § 224, eine Strafdrohung, die bei 113, 14 nicht mal erreicht wird. Und die Rechtsvergleichung ergibt, dass das deutsche Recht hier sehr unbestimmt vorgeht. Dort bei 224 ist es das gefährliche Werkzeug. Die Politiker einzubeziehen, das müsste man mal begründen, denn diese Mandatsträger, die bislang einbezogen sind, die kann man ja disziplinarisch erreichen, falls Unrecht geschieht. Es ist ja nicht so, dass unsere Polizei die Leute nur mit Samthandschuhen anfasst.
Professor Lorenz Schulz, außerplanmäßiger Professor am Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Universität Frankfurt. Vielen Dank. Gehen wir an dieser Stelle noch einmal 100 Jahre zurück, in die letzten Augenblicke des Lebens von Rosa Luxemburg, so wie sie der Schriftsteller Alfred Döblin schildert, in seinem Roman Karl und Rosa. Von 2 Schlägen mit einem Gewehrkolben ist Rosa Luxemburg bereits schwer verletzt und bewusstlos und es dauert nicht mehr lange, dann wird sie das Schicksal ihres Genossen Karl Liebknecht teilen, der bereits zuvor erschossen worden ist.
Der Landwehrkanal. Zur nächsten Brücke. Machen wir uns das Leben nicht so schwer. Das arme Kind wird sich noch ganz verbluten. Dagegen soll man was tun. Da hast du eine Kugel. Und da ist die andere. Mach 2 nach Adam Riese. Und jetzt bist du tot und so soll's allen gehen. Allen Schweinen und Juden und deiner ganzen Sippe. Jetzt reißt du dein Maul nicht mehr auf und spritzt dein Gift, du Schlange. Zur nächsten Brücke. Ins Wasser, um das Gift zu verdünnen. Die Fische, da lernt sie, was sie nie gelernt hat. Das Maul halten. Halten. Hier. Herrschaften. Ran. Zugefasst. Keine Müdigkeit vorschützen. Das alte Vieh will zu den Fischen in die Schule gehen. Raus aus dem Wagen mit dem Bündel, übers Geländer, Schwung, 1, 2, 3, da fliegt sie. Man atmet die eisige Nachtluft und zündet sich Zigaretten an. Man vertritt sich die Beine und steigt wieder ein. Abfahrt. Langsam. Es geht auf den Tiergarten heraus. Straßen. Helle Cafés, der Zoo, an der Unfallstation vorbei. Nein, werter Herr Doktor, wir haben diesmal nichts abzuliefern. Wollten Ihnen keine Scherereien machen. Ist schon alles bestens besorgt. Das Edenhotel. Herrschaften, schon zur Stelle? Meldegehorsam, Befehl ausgeführt. Alles glatt gegangen? Vollkommen, bis auf den bedreckten Wagen. Na, das lässt sich bei einigen guten Willen wohl reparieren. Hände schütteln und lachen. Aber nun mal einen ordentlichen Schluck. Sie feierten noch bis zum Morgen.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Ausweitung der Kampfzone, Gewalt in der Politik, so haben wir diesen Tag genannt. Und die Ausweitung der Kampfzone besteht oft nicht nur darin, dass Menschen in der politischen Auseinandersetzung zum Mittel der Gewalt greifen. Nein, zu einer Ausweitung der Kampfzone kann es dann auch in der Debatte über politische Gewalt kommen. Dann nämlich, wenn verglichen, aufgerechnet, wenn der Spieß umgedreht wird und wenn es darum geht, wer eigentlich den Splitter und wer den Balken im Auge hat. Wie diese Art der Auseinandersetzung funktioniert, die in Fachkreisen Whataboutismus genannt wird, das beschreibt uns nun der Kollege Rainer Dachselt.
Das Prinzip ist aus dem Streit im engeren Familienkreis bekannt. Warum machst du nie die Badewanne sauber? Beste Antwort. Und was ist mit deinen Socken, die du überall herumliegen lässt? Ein guter Trick. Jedenfalls, wenn man vorhat, den anderen zur Weißglut zu bringen und die Auseinandersetzung in eine eskalierende Endlosspirale zu führen. Beteiligt ist hier die klassische, eher infantile Retourkutsche. Wer es sagt, ist es selber. Dazu kommt ein eher raffiniert erwachsener Themawechsel. Ach, hör doch auf mit deinem unwichtigen Problem. Was ist denn mit meinem wichtigen Problem? Im Internet ist dafür ein englischer Begriff gängig. Look at deine schmutzige Badewanne. Ach ja, and what about deine Socken? Der Trick wird nicht nur in der privaten, sondern auch in der internationalen Beziehung gerne verwendet. Sagen Sie mal, Herr Putin, was haben Ihre Truppen denn auf der Krim und in der Ostukraine verloren? Antwort: Und was ist mit Ihren NATO-Soldaten im Baltikum? Und so weiter. In Reinform kennt man das aus der Kriegspropaganda. Wir und Gräueltaten, die sind doch nichts gegen eure Gräueltaten. Und damit sind wir schon beim Thema Gewalt. Nicht zufällig ist Whataboutism ein beliebtes Verfahren, um Gewaltvorwürfe wegzuschieben, denn die wiegen besonders schwer. Bevor man sich damit auseinandersetzt, diskreditiert man lieber den, der sie erhebt, und kommt dann gleich zu etwas, was noch viel schlimmer ist. In Chemnitz randalieren im August 2018 Rechtsradikale. Sollten wir nun über rechte Gewalt reden, aber niemals, findet dieser Kommentator auf dem Online-Portal einer Tageszeitung.
Warum tun sich mal wieder alle auf die Rechten einschießen, obwohl diese aktuell viel braver sind als die Linken? Die meisten Opfer sind derzeit durch Intensivtäter zu beklagen, die unser Staat nicht in den Griff bekommt. Wo die meisten herkommen, kann sich jeder denken.
Das ist sozusagen doppelter Whataboutism. Rechte Gewalt? Ja, und was ist mit der linken Gewalt? Und was ist mit den gewalttätigen Flüchtlingen? Natürlich gibt's das auch andersherum. Etwa zur gleichen Zeit im Hambacher Forst leisten die Besetzer gewalttätigen Widerstand gegen die Räumung. Aber what about Chemnitz, findet ein Twitter-Nutzer.
Hambacher Forst. Mehrere Hundertschaften gegen ca. 150 Umweltaktivisten. Chemnitz. Eine Hundertschaft gegen ca. 8000 Rechtsradikale und deren Sympathisanten.
Das eine hat mit dem anderen ja eher nichts zu tun, aber hey, Punkt gemacht! Wenn etwas passiert, was ihr Spiel anfeuert, sind die Whataboutismus-Spezialisten schneller am Tatort als die Ermittlungsbehörden. In der Silvesternacht verletzt in Bottrop ein Mann Menschen mit dem Auto schwer. Nach eigener Aussage wollte er Ausländer töten. In Amberg verprügeln kurz vorher 4 Asylbewerber Passanten. Der Whataboutist von rechts ist gleich am Start.
Man weiß schon, was kommt. In Bottrop gezielter Anschlag auf Ausländer, wie er tagtäglich tausendfach geschieht. Und Amberg ein bedauerlicher Einzelfall. Man kennt das.
Der Whataboutist von links lässt nicht lange auf sich warten und findet hier, wie überall, den Rechtsruck.
Während Bundesinnenminister Seehofer eine Schlägerei in Amberg zum Politikum hochjatzt, wird der rassistische Anschlag von Bottrop verharmlost.
Wer spielt Amberg eigentlich herunter und wer verharmlost Bottrop? Und wie viele sind das jeweils und was hat das überhaupt miteinander zu tun? Möchte man beide fragen, aber mit Argumenten auf der Sachebene ist dem Whataboutismus-Profi nicht beizukommen. Der antwortet, was soll ich mich mit deinen blöden Argumenten abgeben? Reden wir doch lieber mal über deine Motive, mir zu widersprechen. Du bist doch auch einer von denen. Und so weiter. Das kann ein zynisches Spiel von Propagandisten sein, die sich selber kein Wort glauben. Meistens scheint es aber doch eher aus einer emotional verzerrten Wahrnehmung der Situation zu stammen. Die linke Lügenpresse oder wahlweise die Nazis sind kurz davor, den ganzen Laden zu übernehmen. Dagegen hilft mir nur noch argumentative Notwehr. Jedes Eingehen auf Argumente ist Schwäche. Und deswegen ist die Frage auch bei schlimmsten Gewalttaten nur noch: Was können und werden die anderen daraus machen und wie werden sie von den wahren Fragen, nämlich meinen, ablenken? Denn die Retourkutscher und Ablenker durchschauen sich gegenseitig natürlich vollkommen. Und in der Partnerschaft wie in den Medien gilt, der Whataboutismus ist immer der Whataboutismus des jeweils anderen.
Soweit der Kollege Rainer Dachselt über die Methode des Whataboutismus. Professor Anatol Stefanovic, Linguist am Interdisziplinären Zentrum für Europäische Sprachen in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klar.
Nicht nur politische Gewalt vertieft Gräben, sondern offenbar auch die Art und Weise, wie sie von wem kommentiert wird. Welche Art von Rhetorik beobachten Sie da?
Also man kann auf jeden Fall beobachten, dass es zurzeit oder seit einigen Jahren eine sehr klare Strategie gibt, und die kommt hauptsächlich von rechts, sich ständig als Opfer darzustellen und auch jeden tatsächlichen oder erfundenen Anlass, der das stützen würde, sehr lautstark kundzutun, aber auf entsprechende entgegengesetzte Ereignisse, also daraufhin erfolgt nur Schweigen. Und man kann leider auch beobachten, dass diese Strategie sehr erfolgreich durchgeführt wird, also dass sie damit immer wieder Erfolg haben.
Wie erklären Sie sich den Befund, den Sie ja formuliert haben, dass es von der rechten Seite eher kommt als von der linken? Das müsste doch eigentlich rhetorisch in beiden Richtungen funktionieren können, oder eben nicht?
Das könnte vielleicht theoretisch könnte es sicher in beiden Richtungen funktionieren. Man muss ganz klar sagen, dass von rechts im Moment sehr viel effektiver kommuniziert wird. Da ist sehr viel mehr Absicht dahinter und da wird sehr viel mehr offensichtlich darüber nachgedacht, wie man den öffentlichen Diskurs beherrschen kann. Das ist ja auch im Übrigen eine typische populistische Strategie. Man ist ja typischerweise als populistische Bewegung eigentlich in der Minderheit. Das sieht man ja auch bei der AfD und den Wahlergebnissen. Man muss sich aber als Vertreter der Mehrheit darstellen. Und das kann man am besten machen, indem man den öffentlichen Diskurs über Gebühr hinaus beherrscht, also in einem Maße, der nicht unbedingt der Repräsentativität der Meinung in der Bevölkerung entspricht.
Nun ist die AfD in der öffentlichen Diskussion jetzt in den letzten Tagen eher als Opfer wahrgenommen worden oder hat auch selber das entsprechend ins Licht gerückt. Ich meine den Fall Magnitz, den wir ja am Anfang der Sendung schon thematisiert haben. Schauen wir uns mal als einen von vielen Diskussionsbeiträgen zu diesem Fall den Tweet von Cem Özdemir, dem Politiker von Bündnis 90 Die Grünen, an. Er hat getwittert, auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Nazis raus, aber mit den Methoden unseres Rechtsstaats. Özdemir hätte ja auch sagen können, auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wir wollen sie politisch bekämpfen und mit den Methoden unseres Rechtsstaats. Stattdessen geht er mit der Parole Nazis raus. So scheint es jedenfalls zum Gegenangriff über. Wie wirkt das auf Sie?
Also zunächst mal finde ich überraschend an diesem Tweet, oder vielleicht war es auch vorhersehbar im Nachhinein, dass er wie viele andere Äußerungen sofort das Narrativ übernimmt, was die AfD an diesem Ereignis festgemacht hat, als ob sie darauf gewartet hätten. Haben sie das sofort als Angriff von Linksradikalen dargestellt, obwohl man ja bis heute gar nicht weiß, wer die Täter sind und was für Motive die hatten. Dieses voreilige Eingehen auf dieses Narrativ, in dem man gleich davon ausgeht, dass es politische Gewalt gewesen sein muss, das ist sicher ungeschickt und das spielt der Rhetorik der AfD perfekt in die Hände. Das hätte man sich nicht besser bestellen können, diesen Tweet. Dieses Umdrehen und dann dieses Hashtag Nazis raus da reinzubringen, das ist im Prinzip doppelt ungeschickt, weil jetzt auch noch suggeriert wird, dass die Parole Nazis raus, die ja vorher schon einige Tage den öffentlichen Diskurs bestimmt hat, dass die in irgendeiner Weise etwas mit diesem Angriff zu tun hat, dass das also aus dieser Parole Nazis raus tatsächliche Gewalt entstanden ist. Und er sagt dann also Nazis raus, aber nicht mit Gewalt, sondern mit den Methoden des Rechtsstaats, als ob irgendjemand vorher gefordert hätte, dass Nazis raus mit gewalttätigen Methoden umgesetzt werden soll. Also ein Tweet, wie er ungeschickter nicht sein kann, geschuldet irgendwie diesem grünen Bedürfnis, das zurzeit wieder sehr stark zu beobachten ist, allen zu gefallen und möglichst nirgends anzuecken.
Jetzt haben wir bislang über Rhetorik geredet, die auf Gewalttaten folgt. Es gibt aber auch Rhetorik, die Gewalttaten begleitet oder ihr vorausgeht. Gehört zur politischen Gewalt möglicherweise immer auch Gewaltrhetorik, weil ja sonst das Politische einer Gewalttat gar nicht so deutlich erkennbar würde?
Man kann auf jeden Fall sowohl in die Geschichte hineingucken, als auch sich die Alltagspolitik angucken. Und man kann sicher feststellen, dass physischer Gewalt eigentlich immer verbale Gewalt vorausgeht. Bevor ich auf politischer Ebene Gewalt gegen eine Gruppe ausüben kann, muss ich eine Situation schaffen, in der diese Gewalt als gerechtfertigt dasteht. Und das heißt, ich muss anfangen, verbale Gewalt gegen diese Gruppe auszuüben, um sozusagen eine Art Abstumpfung in den Köpfen der Bevölkerung zu bewirken. Also ich muss die Gruppe, die dann später körperlich angegriffen wird, zunächst mal auf der rhetorischen Ebene entmenschlichen oder als weniger wichtig darstellen oder die Gewalt oder Gewalt gegen eine solche Gruppe in irgendeiner Form gerechtfertigt erscheinen lassen. Und wenn ich wenn das passiert ist und wenn die verbale Gewalt gegen diese Gruppe gut etabliert ist und uns gar nicht mehr so auffällt, dann kann man zum nächsten Schritt übergehen und dann wird auch die körperliche Gewalt gegen solche Gruppen leichter akzeptiert.
Heißt das?
Das heißt natürlich umgekehrt, ja, aber nicht, dass jedes Aufflackern von verbaler Gewalt sich dann auch zwangsläufig in physischer Gewalt äußern muss. Also so rum funktioniert es natürlich
nicht. Das wäre jetzt mal genau der Punkt, an dem ich ansetzen würde, wenn jetzt also beklagt wird und man kann da sicherlich auch viele Belege für finden, dass da, ich sag mal, verbal aufgerüstet wird auf in letztlich allen politischen Lagern, dass dann auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese martialische Wortwahl dann auch in Gewalttaten übergeht. Der Schluss ist nicht zwingend, oder?
Also das ist sehr schwer zu sagen. Die Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt intuitiv sagen, die steigt, weil es eben so ist, dass körperliche Gewalt auf gesellschaftlicher Ebene sich nie Bahn bricht, ohne dass vorher schon auf verbaler Ebene das vorbereitet worden ist. Also insofern kann man sagen, mit der verbalen Gewalt wird natürlich die Vorbedingung geschaffen und damit könnte man schon sagen, steigt die Wahrscheinlichkeit. Aber es ist auf jeden Fall nicht deterministisch zu betrachten, dass jetzt zwingend auch sich diese Spirale so weit hochschaukeln muss, dass die Gewalt tatsächlich auch körperlich wird. Wobei man ganz klar sagen muss, und da ist es auch ein Unterschied zwischen rechts und links, der ja in dieser Sendung mehrmals angesprochen wurde, also auf der rechten Seite hat sich diese Gewalt längst systematisch auch in körperliche Gewalt, die verbale Gewalt gegen Flüchtlinge hat sich längst auch in körperlicher Gewalt systematisch oder gegenständlicher Gewalt Bahn gebrochen, also die Angriffe auf Flüchtlingsheime, die reißen im Prinzip nicht ab. Da braucht man ja nur die offiziellen Statistiken zu lesen. Wir haben uns so dran gewöhnt, dass es noch nicht mal mehr als Nachricht berichtet wird, aber es findet weiterhin fast täglich statt. Es zeigt irgendwo, dass auch auf der Ebene der tatsächlichen Gewalt dann so ein Gewöhnungseffekt eintreten kann, der dann irgendwann nur noch Schulterzucken sozusagen. Da muss schon was Schlimmeres passieren, damit das überhaupt noch berichtet wird. So ein normaler kleiner Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim, der wird überhaupt nicht mehr berichtet.
Wir haben uns jetzt heute konzentriert in dieser Sendung auf Gewalt gegen politische Mandatsträger. Da gibt's ja den Satz des AfD-Chefs Alexander Gauland, wir werden sie jagen, bezogen auf die Bundesregierung. Jagen kann man, wie er es ja hinterher auch gedeutet wissen wollte, metaphorisch verstehen. Man kann es aber auch wörtlich auffassen. Liegt darin die besondere Sprengkraft einer solchen Rhetorik?
Also auf jeden Fall ist es natürlich erstmal wieder verbale Gewalt, weil es verbal ein Bild auslöst, in dem der politische Gegner eben kein Gegner mehr ist, mit dem man sich auseinandersetzt, sondern in dem das ein potenzielles Opfer ist, das sozusagen durch die Straßen gejagt wird, aus den Parlamenten gejagt wird, was auch immer, wo auch immer er die da hinjagen wollte. Und insofern ist das genau diese Art von verbaler Gewalt, die zu einer Art Abstumpfung führt, einer Art Gewöhnung. Wir können uns an die Idee schon mal gewöhnen, dass der politische Gegner tatsächlich gejagt wird. Und wenn er dann tatsächlich gejagt wird, dann erscheint es nicht mehr so schockierend oder dann erscheint es vielleicht sogar, so weit sind wir natürlich noch lange nicht, aber dann erscheint es vielleicht irgendwann in der Konsequenz logisch, weil wir so lange darüber geredet haben, Gewalt gegen, also eine bestimmte Art von Gewalt gegen jemanden auszuüben, dass es dann nur natürlich scheint, dass die auch tatsächlich ausgeübt wird.
Professor Anatol Stefanovic, Linguist am Interdisziplinären Zentrum für Europäische Sprachen in Berlin. Vielen Dank. Ausweitung der Kampfzone, Gewalt in der Politik. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und die letzten Worte unserer Sendung sind noch einmal ihrem historischen Anlass gewidmet, dem 100. Todestag von Rosa Luxemburg. Ihr hat der Dichter Paul Celan 1967 diesen dichterischen Nachruf gewidmet.
Du liegst im großen Gelausche, umbuscht, umflockt. Geh du zur Spree, geh zur Havel, geh zu den Fleischerhaken, zu den roten Äppelstarken aus Schweden. Es kommt der Tisch mit den Gaben, er biegt um ein Eden. Der Mann ward zum Sieb, die Frau musste schwimmen, die Sau für sich, für keinen, für jeden. Der Landwehrkanal wird nicht rauschen, nichts stockt.